Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gut. Hallo. Gleich zwei Personen kennen. Zum einen Erna. Erna ist 11 Jahre und der Hauptcharakter in Erna und die drei Wahrheiten. Und zum anderen Anke Stelling, das ist die wunderbare Frau hier neben mir. Und sie hat das Buch natürlich geschrieben. Hallo schon mal auch, Frau Stelling. Wer ist Anke Stelling? Beruflich natürlich Schriftstellerin, auch Drehbuchautorin. Das heißt, sie schreibt Inhalte, die ihr in Filmen seht. Also das, was bei Filmen passiert, das schreibt sie auch. Und in beiden ist sie inzwischen so Profi, dass sie das Ganze auch an der Universität unterrichten darf. Gelernt hat sie das übrigens hier bei uns in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut. Ist vielleicht für euch, die offensichtlich gerne schreiben, auch ganz interessant. Ja, wer später mal so eine Schriftstellerkarriere eingehen möchte, da ist das DLL eine ganz gute Adresse, ne, Frau Stelling?
Ja, fand ich,
okay. kurz noch privat, drei Worte, Anke Stelling wohnt schon eine Weile in Berlin jetzt inzwischen, ist Mutti selber auch von drei Kindern und wohnt in einem Gemeinschaftshaus. Was das ist und mehr über Erna und die drei Wahrheiten erfahren wir jetzt natürlich von ihr höchst selbst. Nochmal, hallo, herzlich willkommen auch Frau Stelling, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und das Buch vorstellen zu dürfen. Also Erna Majewski ist 11 Jahre alt und die Protagonistin, die erzählt auch selbst. Und das Buch, ja, das setzt ein, als Erna sich ein Kostüm näht für die Faschingsparty bei sich an der Schule. Die macht sowas sehr gerne und verkleidet sich gerne und hat sich ausgedacht, sie will Urwald, also Ureinwohnerin sein. Eigentlich Indianerin, gleichzeitig ist ein bisschen schwierig, weil Indianerin ist ja so ein bisschen kindisch und sie ist 11 Jahre, sie geht in die 6. Klasse. Ach so, genau, sie wohnt nicht nur in einem Gemeinschaftshaus, sie geht auch in eine Gemeinschaftsschule. Das muss ich erklären, wenn ich gleich vorlese, ist das wichtig, weil da ist es so, dass immer drei Klassen gemeinsam lernen, also 1., 2., 3. und 4., 5., 6. Das nennt man dann Lerngruppe. Und in so einer Lerngruppe ist Erna in der 6. eben. Sie gehört zu den Älteren, aber es gibt auch jüngere Viertklässler in der Klasse. Genau. Und sie hat sich jetzt also so ein Kostüm genäht, freut sich total auf die Faschingsparty, hat große Erwartungen, es wird einen Kostümwettbewerb geben und es ist wirklich aufwendig gewesen, das selbst zu machen. Gleichzeitig ist es auch so ein bisschen unangenehm jetzt, weil das Kleid hat zum Beispiel keine Ärmel und wie gesagt, außerdem weiß sie nicht so richtig, wie sie sagen soll, was sie eigentlich ist. Ich setze ein. Ich dachte, ich lese eine Szene aus der Schule, so für euch. Und da geht jetzt also diese Faschingsparty los. Faschingsdienstag frühmorgens. In unserem Lerngruppenraum läuft Udo Jürgens. Theo steht darauf und hat die anderen angesteckt. Sie grölen lauthals mit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii. Birgit, unsere Lehrerin, hält sich die Ohren zu. Ach so, das muss ich vielleicht auch sagen, also da duzt man auch die Lehrerinnen und Erzieherinnen in dieser Schule. Birgit, unsere Lehrerin, hält sich die Ohren zu. Sie ist als Rotkäppchen verkleidet, mit Schürze um und Korb am Arm. Ich stelle meine Schokoküsse aufs Buffet, also auf die vors Fenster geschobenen Tische. Unser Lerngruppenraum sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Klassenzimmer, außer dass nie was an der Tafel steht, weil wir ja keinen Frontalunterricht haben. An der Tafel hängen Bilder und Plakate und die Tische sind normalerweise zu Gruppentischen zusammengestellt. Rechts in der Ecke gibt's so eine Art Bibliothek, also Regale mit Büchern und Spielen darin. Und davor liegen ein Teppich und riesige bunte Kissen, damit man sich's gemütlich machen kann. Dort haben jetzt im Takt von Udo Jürgens ein paar von den Jungen eine Kissenschlacht begonnen. Es ist wirklich ganz schön laut. Die anderen, die schon da sind, bewundern gegenseitig ihre Kostüme und Birgit steht nur da und guckt. Unterricht soll offenbar keiner stattfinden. Hey, sagt Liv und kneift mir in den Oberarm. Ich lache und verschränke die Arme vor der Brust. Plötzlich komme ich mir nackt vor. Vielleicht hätte ich doch irgendwie Ärmel oder wenigstens Träger dran machen sollen. Liv ist so gut wie gar nicht verkleidet, hat nur lauter geringelte Sachen an. Yolanda ist Oma. Sie trägt ein geblümtes Kleid und eine graue Perücke und hat sich ein Kissen vorne reingestopft als Bauch. Und es stimmt schon, das sieht witzig aus, auch wie sie sich immer an den Rücken fasst und mit hoher Stimme »Ach, ach, die Jugend von heute« krächzt, ist lustig. Aber ehrlich gesagt finde ich, dass Omas heutzutage gar nicht mehr so aussehen, jedenfalls keine, die ich kenne. Die sind doch alle total schick und auf Diät und Facebook und färben sich die Haare und beschweren sich nicht über die Jugend, sondern wollen unbedingt dazugehören. Es ist echt nicht so leicht, vormittags und im undekorierten Lerngruppenraum Partystimmung zu erzeugen. Nicht nur das Essen und die Verkleidung passen besser zu abends, auch rumsitzen und Musik hören machen irgendwie keinen Spaß, wenn man nicht vorher was Richtiges getan hat. Soll ich vorschlagen, dass wir erstmal ein bisschen Mathe üben? Schlechte Idee, ich gelte ohnehin schon als Streberin. Frau Professor, sagt Mathis oft zu mir, vor allem, wenn ich zwischendurch mal nicht recht habe, sondern mich bei irgendwas vertue. Da hat die Frau Professor wohl die Variablen verwechselt. Er ist nämlich auch gut in Mathe und wütend, dass ich zwei Pläne weiter bin als er. Aber ich find's einfach total öde, nichts zu tun und tierisch laut ist das Nichtstun auch, weil die Jungs sich dabei immer kloppen und komische Geräusche von sich geben. Die Viertklässler jedenfalls. Sie sind weiterhin hinten in der Leseecke, ein großer, brüllender Haufen, und ich und Liv lehnen an der Fensterbank und warten, dass Birgit vielleicht mal ein Spiel anleitet oder zumindest das Buffet für eröffnet erklärt. Stattdessen geht sie raus, lässt uns hier allein, und ich frage mich, ob sie wirklich einfach gar nichts tun will, bis sich um 10 alle Gruppen in der Aula treffen, zum Kostümwettbewerb und der Disco. Ob wir schon essen dürfen, fragt mich Liv und ich zucke mit den Achseln und nehme mir einen von den Schokoküssen. Und dann fangen wir einfach an und in kürzester Zeit ist das Buffet geplündert. Nur die Karottenstreifen, die irgendwer als gesunde Alternative mitgebracht hat, sind noch übrig, als Birgit zurückkommt. Sie grinst und hebt eine Augenbraue. Darin ist sie gut, einem das Gefühl zu geben, dass man sich komisch verhält. Liv stört das nicht. Ihr ist es egal, ob die Lehrerinnen und Erzieherinnen sie mögen, und darauf bin ich neidisch. Schlag doch mal ein Spiel vor, sagt Birgit, und Mathis brüllt, Wahrheit oder Pflicht. Alle lachen, aber Birgit sagt, gut, und wir bilden auf dem Teppich einen Kreis. Ich bin nicht sicher, ob Birgit das Spiel kennt, weil sie Mathis erwartungsvoll ansieht, der jetzt doch ein bisschen rot geworden ist. Okay, sagt er, Erna fängt an. Typisch. Erst vorpreschen und sich dann nicht trauen. Ich hole schweigend eine von den halbleeren Orangensaftflaschen vom Buffet und drehe sie. Sie zeigt auf Torben. Glück gehabt, weil der ist klein. Wahrheit oder Pflicht, frage ich. Und Torben guckt unsicher zu Elias, seinem besten Pokémon-Kartentauschfreund. Und Elias hebt die Schultern. Die Runde kichert. Liv sagt, nimm halt Pflicht. Pflicht, sagt Torben. Iss die Karotten auf, sage ich, die sind gesund. Ein paar rufen Buh, weil die Aufgabe nichts mit Sex oder sonstiger Peinlichkeit zu tun hat, aber das macht mir nichts. Ich find's total bescheuert, unter Erwachsenenaufsicht Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Torben holt die Karotten und dreht dann die Flasche und sie zeigt auf Luisa, die auch zu den Kleinen gehört. Sie sagt Wahrheit, und Torben sieht schon wieder zu Elias, dann zu Mathis, der ihm ermutigend zunickt. In wen bist du verliebt? Fragt Torben und alle lachen. Sehr gut, Torben hat's kapiert. Luisa runzelt die Stirn und sieht zu Boden. Kann sein, dass sie das noch nie gespielt hat. Sie war auf der Schulfahrt im Herbst nicht mit dabei. Weiß ich nicht, murmelt sie und wieder gibt es Buhrufe. Sag irgendwas, rate ich ihr und gucke unauffällig zu Birgit rüber, die aber so tut, als sei alles wunderbar und ganz normal. Luisa fängt vielleicht gleich an zu heulen, also sage ich zu Torben, frag sie doch was anderes. Torben sagt, na gut, hast du schon mal im Supermarkt geklaut? Alle johlen, Torben hat's wirklich drauf. Erstaunlich für einen Viertklässler. Luisa starrt Torben aus runden Augen an. Nein, sagt sie, fast ein bisschen empört. Mathis lacht, mir tut Luisa leid. Jetzt ist sie dran. Die Runde ist viel zu groß, als dass es wirklich Spaß machen könnte. Eigentlich ist die spannendste Frage, wie lange Birgit uns das hier durchgehen lässt. Die Flasche zeigt auf Freddy und der sagt natürlich Pflicht. Und Mathis lehnt sich zu Luisa rüber und flüstert ihr was ins Ohr. Leise wiederholt Luisa, du musst Yolanda küssen. Und Freddy sagt, wie denn? Mit Zunge oder ohne? Und jetzt gucken natürlich alle zu Birgit und giggeln und Birgit sagt, okay Leute, hab schon verstanden, das geht natürlich nicht. Mathis schreit, wieso? Das ist doch was Schönes. Machst du sowas denn nie? Und da wird es still und Birgit hebt wieder ihre Augenbraue und sagt, doch, aber nicht in der Schule. Und dann beginnt sie einfach mit dem Klatschspiel, das wir schon in der Kita immer machen mussten, wenn wir im Morgenkreis saßen und unruhig waren. Und irgendwie sind wohl auch alle erleichtert, dass sie sich jetzt mal eine Weile lang auf die Schenkel hauen und am Bambi grölen dürfen, wie früher. Mal gucken. Doch, ich kann auch ein bisschen. In der Aula ist es laut und voll. Unsere Schule ist zwar noch im Aufbau, aber inzwischen sind wir doch schon sowas wie 500 Kinder und dazu noch die Lehrerinnen und Erzieherinnen und die Schulleiterin und der Hausmeister. Die Großen haben ein richtiges DJ-Pult auf der Bühne, vermutlich von Tobias Wonnegut, einem Vater, der auch die Musical AG anleitet und die Elternband gegründet hat. Er macht total viel für die Schule, aber ich weiß, dass andere Eltern das lächerlich finden, meine zum Beispiel. Hat er keine Arbeit, lästern sie, und es stimmt schon, er hängt fast täglich in der Schule ab. Aber über die Harzer im Thälmannpark und die Penner vor Kaisers sollen wir auch nicht lästern, und dann tun sie es selbst im Fall von Tobias Wonnegut. Es läuft MC Muffin, was ich ganz gerne mag, jedenfalls lieber als Udo Jürgens. Quer durch den Raum, von der vorderen Eingangstür bis zur Bühne, ist Packpapier auf den Boden geklebt. Das soll, glaube ich, der Catwalk sein für den Kostümwettbewerb. Die Siebt- und Achtklässler stehen alle auf der Bühne rum und gucken auf uns runter, spielen Veranstalter, dabei haben sie nicht wirklich was zu tun. Bis auf Yannick vielleicht, der DJ ist. Rebecca nimmt das Mikro. Rebecca ist Schulsprecherin. Ich finde sie wahnsinnig cool. Sie ist erst Siebte, aber klüger und reifer als alle Achtklässlerinnen zusammen und sie nimmt an den Schulkonferenzen und Elternversammlungen teil und leitet die Lerngruppensprechersitzungen. Daher kenne ich sie. Sie kann reden, ohne einmal M zu sagen, total locker und wenn es Streit gibt, regt sie sich nicht auf. Aber klar, muss sie auch nicht, weil ihr ohnehin alle zuhören, wenn sie am Ende sagt, was sie findet und dann wird's auch meistens genau so gemacht. Manchmal stelle ich mir vor, dass wir befreundet sein könnten, aber wie das passieren sollte, weiß ich nicht. Sie ist ja nicht in der Gruppe, in die ich nächstes Schuljahr komme, sondern bei den Drosselbarts. Und vermutlich braucht sie auch keine Freundin, jedenfalls keine, die jünger ist als sie und sie anhimmelt. Herzlich willkommen zur großen Faschingsparty der Gebrüder Grimm Gemeinschaftsschule. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen affig. Was sollen wir denn sonst machen? Es herrscht schließlich Schulpflicht. Und wir hoffen, dass ihr euch heute alle bestens amüsiert. Am DJ-Pult Yannick Hofmeister. Es wird geklatscht. Ich selbst habe die Ehre, den Kostümwettbewerb zu moderieren. Alle, die antreten wollen, bitte nach vorne an die Bühne. Das ist jetzt die Frage. Will ich antreten? Ich dachte, man macht automatisch mit. Geh schon, sagt Liv und stößt mich in die Seite. Rebecca hält einem nach dem anderen das Mikrofon unter die Nase. Und? Sagt sie, als ich drankomme. Wer ist diese hübsche Lady? Yukon Girl, antworte ich. Das hat Christoph mir geraten, als ich ihm heute Morgen Tschüss gesagt habe und er wissen wollte, warum ich so frustriert aussehe. Der Yukon ist ein Fluss im Norden Kanadas und Yukon Girl ist ein Song. Bitte was? Fragt Rebecca. Yukon Girl, sage ich nochmal, ich bin eine Ureinwohnerin Kanadas. Aha, sagt Rebecca gedehnt. Na dann bitte, Yukon Girl. Ich gehe den Papierlaufsteg entlang und gucke eher böse, weil ich gelesen habe, dass die Ureinwohner Demütigungen mit Stolz begegnen und die Weißen einschüchtern, indem sie keine Regung zeigen. Die Weißen, das sind die Jury. Sie stehen auf der Bühne und kabbeln sich und sehen gar nicht richtig hin. Was soll's? Es ist nichts als ein alberner Schulwettbewerb, kann mir also egal sein. Ich nehme eine Pose ein am Ende des Laufstegs, wie ich es mal bei einer echten Modenschau gesehen habe, und gucke noch böser. Die Menge klatscht. Toll, sagt Helene, als ich mich wieder zu meinen Freundinnen begebe. Helene gehört irgendwie auch zu unserer Clique, obwohl ich sie nicht allzu gern mag. Eigentlich ist sie immer nett zu mir, aber ich finde so ein bisschen berechnend. Als ob sie nur nett zu mir ist, damit ich sie nett finde und umgekehrt auch mal was Nettes zu ihr sage. Liv sagt überhaupt nichts und wir gucken noch bei ungefähr 132 Clowns und Ninjas und Feen und Meister Yodas zu. Und bei Tom, der sich nicht zu blöd ist, den ganzen Weg über den Laufsteg mit dem Hintern zu wackeln und Handküsse zu verteilen. Als ob Mädchen so gehen würden. Das ist ihr kleiner Bruder, der hat sich als Mädchen verkleidet. Mathis haut ihm hinterher auf die Schulter. Dankeschön, ruft Rebecca. Die Jury zieht sich zur Beratung zurück und ich möchte jetzt sehen, wie ihr tanzt und euch amüsiert. Sie hebt die Arme und macht einen richtig coolen Move. Ich wette, sie geht zum Hip-Hop oder Jazz-Dance oder sie kann's einfach so, weil sie alles kann. Keiner tanzt. Die Leute stehen in ihren Lerngruppen zusammen und trauen sich nicht. Die Musik wummert und klingt furchtbar, weil es zwar ein echtes DJ-Pult gibt, aber die Lautsprecheranlage in der Aula noch aus dem letzten Jahrhundert stammt. Ein paar Jungs fangen an hochzuspringen und die Girlanden von der Wand zu reißen und sie sich als zusätzlichen Schmuck um den Hals zu legen, bis die Erzieherinnen kommen und sagen, dass sie damit aufhören sollen. Mathis behauptet, er kann echten Breakdance, aber als er vormachen soll, ist es nicht mehr als eine Art schiefer Kopfstand, bei der ihm die neonpinke Perücke, die er aufhat, verrutscht. Und die schmeißt er dann auf Freddy und Freddy schmeißt sie nach vorne auf die Bühne und so weiter. Es ist einfach nur öde. Ich habe das Gefühl, dass jeden Moment die Glitzersteine von meiner Stirn abgehen. Die Perlen sind inzwischen auch schon alle aus meinen Haaren rausgefallen und ich muss mal nachsehen, ob ich so überhaupt noch rumlaufen kann. Auf dem Weg zum Klo überholen mich Mathis und Freddy. Hey, Yukon Girl, sagt Mathis und zieht an einem losen Teil von meinem Kleid. Ich muss es festhalten, damit es mir nicht nach unten rutscht. Mann, das fehlte noch, dass ich dastehe und sie sehen meine mini kleinen Brüste. Auf dem Klo mache ich mir die Glitzersteine ab und binde die Haare nach hinten. Ist ja jetzt auch egal. Die Party ist sowieso schon vorbei. Vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Als ich rauskomme, sind da schon wieder Mathis und Freddy, aber jetzt sehen sie irgendwie anders aus. So, als hätten sie was angestellt. Fehlt nur noch, dass sie die Hände in die Hosentaschen stecken und unauffällig pfeifen. Das geht aber nicht. Mathis hat beide Hände voll mit den Papierhandtüchern aus dem Klo und versucht, sie mir auf dem Weg zurück in die Aula hinten ins Kleid reinzustopfen. Aber ich bin schneller und er wirft damit nach mir, damit er sie los ist. In der Aula läuft jetzt Happy, mein derzeitiger Lieblingssong. Ich würde wirklich gerne tanzen und ärgere mich, dass ich mich nicht traue. Und während ich noch überlege, sehe ich Benze, der halb verdeckt von einem Stapel Stühle in einer Ecke tatsächlich tanzt. Ganz allein steht er da und hat die Augen geschlossen. Er macht so komische Bewegungen, nur mit den Armen, zackig, ein bisschen wie ein Roboter oder Marsmensch. Und dann kommen Schritte dazu und er dreht sich um sich selbst. Mann, denke ich, der traut sich was. Es sieht total irre aus, aber absolut ernst. Cool, denke ich. Und Mist, wenn das außer mir noch jemand sieht. Und da hat es auch schon Mathis gesehen und fängt an, Benze nachzumachen. Aber er kriegt es nicht richtig hin. Bei Mathis sieht's albern aus. Und natürlich lachen alle und grölen Mathis Beifall. Aber wenn man genau hinschaut, bringt er es wirklich nicht fertig, Benze nachzuäffen. Weil er sich gar nicht so bewegen kann wie er. Ich denke, Hilfe, wie soll Benze da bloß wieder rauskommen? Er hat noch immer die Augen geschlossen. Vielleicht lässt er sie besser für immer und ewig zu. Doch dann öffnet er sie und sieht Mathis und jetzt erwarten natürlich alle, dass er aufhört und rot wird. Aber Benze tut genau das Gegenteil. Er macht einfach weiter, streckt sogar die Arme nach Mathis aus. Jetzt ist Mathis am Zug. Entweder er tanzt weiter oder er gibt zu, dass er gar nicht tanzen kann, sondern immer nur andere verarschen. Tatsächlich rennt er weg und kreischt und Benze schließt wieder die Augen und tanzt weiter. Oh Mann, denke ich. Was für ein irrsinns cooler Typ.
Danke, Stelling. Erna und die drei Wahrheiten. Frau Stelling, da frage ich mich natürlich jetzt aber noch, das Buch heißt Erna und die drei Wahrheiten. Warum gibt es denn unterschiedliche Wahrheiten?
Naja, also Am Beispiel dessen, was ich vorgelesen habe vielleicht. Und man kann denken, Benze macht sich lächerlich. Was macht der da überhaupt? Oder man kann denken, Benze ist echt cool, der traut sich was, der bleibt sich selbst treu. Man kann, naja, also es gibt verschiedene Wahrheiten, glaube ich, weil es verschiedene Perspektiven auf die Dinge gibt. Ich habe vorhin mit zwei Kinderreporterinnen gesprochen, die meinten, am besten kann man es erklären, wenn es Streit gibt. Der eine sagt, es war so, der andere sagt, es war so, und es hängt ja damit zusammen, was man fühlt. Und dann gibt es noch die Wahrheit, die objektive Wahrheit, und die kann man wahrscheinlich nur rausfinden, wenn man sich auseinandersetzt oder ja, wenn man an was glaubt. genau, das sind eigentlich so die drei Wahrheiten, und das ist was, was Erna sehr beschäftigt und was auch im Buch noch weiterhin eine Rolle spielt.
Okay, dann vielleicht abschließend nochmal, warum sollte ich denn jetzt Erna unbedingt kennenlernen?
Oh, ich finde, sie ist eine interessante Person. Sie macht sich viele Gedanken. Sie erlebt eine Menge, nicht nur in der Schule, eben auch zu Hause. Davon hat man jetzt nicht so viel gehört, aber da ist auch einiges los mit ihren Eltern, mit ihrem kleinen Bruder Tom. Es ist eine Alltagsgeschichte. Aber Erna guckt genau hin und überlegt viel. Und ich glaube, habe ich mir jedenfalls jetzt schon sagen lassen, dass man sich auch ganz gut mit ihr identifizieren kann, wenn man 11 ist. Und da vielleicht auch was von den eigenen Gedanken und dem eigenen Leben drin wiederfindet.
Kann ich nur bestätigen, ich habe selber gelesen. Und wenn ich noch mal 11 wäre, ich könnte mich ziemlich gut mit Erna identifizieren. Vielleicht nicht mit dem Namen. Ich würde vielleicht nicht gerne Erna heißen.
Das waren ihre Eltern, die dachten, sie müssen sich was Besonderes ausdenken.
Stimmt, ist man auf jeden Fall individuell. Anke Stelling, Erna und die drei Wahrheiten, ihr Kinderbuchdebüt, ganz neu.
Ja.
Super gelungen, finde ich. Kann man jetzt gleich noch dahinten erwerben, sich signieren lassen. Sie haben auch Autogrammkarten dabei.
Genau, wer Lust hat, nochmal zu mir zu kommen, können wir vielleicht auch noch ein bisschen reden dahinten. Weil hier geht's jetzt gleich weiter mit dem Nächsten wahrscheinlich.
Hier geht's jetzt weiter.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
danke schön.
Vielen Dank.
Eins, zwei, ta. Hier.
Tag. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Es ist ja noch nicht um vier. Nee, ich würde um vier gerne starten eigentlich, aber es ist noch ein bisschen Zeit, ne?
Ja.
3 Minuten, ne?
Ich würde den Kontrast wieder rausmachen. Das sieht jetzt so überleuchtet aus.
Machen Sie wieder bei so 50, ja. Das sieht schöner aus. Ja, ja. Sehen Sie? Danke.
Ich warte eigentlich noch auf Mariana, aber...
Hier fiebt's. Ha, ha. Bei mir nicht, ne? Na gut. Herzlich willkommen, sehr geehrten Damen und Herren, zu einer kleinen Märchenlesung. Ich komme vom Wunderhaus Verlag aus Dresden. Wir sind ein junger Verlag und...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.